Was ist Kommunikation? Was ist Projektzusammenarbeit? Wie zeigt sich Gemeinschaft in einem Unternehmen oder in anderen Organisationen? Aus diesem Vielklang, den reduzieren wir dann, indem wir sagen, was heißt es dann für Arbeitstische? Wie viel brauchen wir davon? Für wie viele Menschen? Und was sind die komplementären Umfelder? In Besprechungsräume, in Rückzugsräume, in analoge Ruheräume, in Pausenräumen etc. Und daraus entsteht ein Gesamtbild.
Personalwelten. Der Podcast mit Nicolas Bux.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Das Ganze unterstützt, wie immer, von der Tangron Personalberatung, ein Unternehmen, was sich spezialisiert hat auf das Gewinnen von Fach- und Führungskräfte, auch und gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen. Früher kannten wir das, und das ist noch gar nicht so lange her, da schauten wir alle nach Amerika. Wow, Silicon Valley, da hat er auf einmal Google eine riesige neue Arbeitswelt geschaffen. ZDF, ARD, alle Medien haben berichtet, was Apple für die Büroräume gemacht hat. Microsoft hat Unglaubliches, was Bürothemen angeht, gemacht. Alle haben sich überboten an modernen, neuen Bürowelten mit Palmen, mit Inseln, mit was man da so alles machen kann. Heute brauchen wir gar nicht so weit zu gucken. Und ich bin ja oft bei Kunden unterwegs. Vor kurzem ist auch meine Frau mit ihrem Arbeitgeber umgezogen in das, was man heute so eine neue Bürowelt nennt. Und viele meiner Kunden nehme ich mit, sagen, Mensch, du musst unbedingt kommen, du musst das angucken, was wir umgebaut haben. Wir haben große neue Immobilie, wir haben alle möglichen Dinge jetzt neu, wir sind modern geworden. Wir haben nicht mehr Büroräume, wir haben ein Workplace. Ja, und genau mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute, nämlich was HR-Profis, und in Personalwelten reden wir viel mit und über HRler, was die nämlich von Büroprofis lernen können. Mein Gast ist Matthias Pietzka. Hallo Matthias, erst einmal.
Hallo Nick. Ja, ich bin da und freue mich auf das Gespräch.
Ja, du bist so ein Büroprofi. Du bist Geschäftsführer von Combine Consulting und ihr seid einer von den großen Playern in dem Bereich, so mit fast 100 Mitarbeitenden seid ihr. Im Internet steht bei euch, wir gestalten Arbeitswelten. Oder ja, Wenn man ein bisschen weiter runterscrollt, steht da, wir sind eine international tätige Workplace-Beratung. Was ihr da alles macht, das ist so ein bisschen das Who is Who der deutschen und internationalen Wirtschaft. Sagt doch mal drei tolle Referenzprojekte, die ihr hier in Deutschland oder vielleicht auch international gemacht habt, wo jeder sagt, wow, also so Strahlkraftprojekte.
Eine Strahlkraft hat, weil das auch noch nicht so alt ist, hat sicherlich die Hamburger Sparkasse, die HASPA, die gerade in ein neues Arbeitsumfeld gezogen ist, hier HASPA in Hamburg. Das ist sicherlich auch ein sehr modernes, sehr zeitgemäßes Konzept. Wir haben vor einiger Zeit, das war das größte Projekt, das in Deutschland mal in diese neue Arbeitswelt transformiert wurde. Schon ein paar Jahre her war Vodafone in Düsseldorf, wo es sprungfix darum geht, 5.500 Mitarbeitende in dieses Hochhaus in Düsseldorf zu überführen. Und diese Menschen kamen überwiegend aus den sogenannten kleinen Zellenbüros, Einzelbüros, Doppelbüros und wurden dann eben mit dem Bezug des Neubaus in offene Büroumgebung, wir kommen sicherlich noch drauf, und den Desk-Sharing sozusagen überführt. Das ist auch ein Leuchtturmprojekt gewesen, das wir begleiten durften.
Gibt es auch was im Ausland vielleicht, wo ihr was gemacht habt?
Ja, wir haben, da liegen so die ganz großen Zeiten liegen ein wenig zurück. Da durften wir in Amerika teil, was du ja geschrieben hast, wo man hinguckte mit Google und Microsoft, durften wir auch unsere Impulse setzen. Wir haben in Wien ein anspruchsvolles Projekt auch mit der ersten Bank hinter uns, das auch teilweise sehr besucht wurde, auch von HR und Büroprofis aus Deutschland. Die erste Bank hat am Erste Bank Campus ihre ganzen Standorte in Wien zusammengeführt. Alles weit vor Corona, aber auch da, wir werden auch da zu sprechen kommen, darauf sein sogenanntes tätigkeitsorientiertes Projekt. Dann haben wir in Bukarest damals arbeiten dürfen, als damals dann die Petrom entwickelt wurde als ein Unternehmen und haben dort die ganzen Immobilienkonzepte in ganz Bukarest und ganz Rumänien entwickelt.
Aber wenn man das jetzt alles mal so hört, das ist ja, das ist riesig, das ist groß, das ist international und du bist ja schon ewig lange dabei. Du bist einer der Gründungsväter von dieser ganzen Veranstaltung. Und wenn du jetzt mal so im privaten Umfeld bist, mit so einem Bier in der Hand am Grill und irgendjemand sagt, Mensch, Matthias, erzähl doch mal, was machst denn du so beruflich?
Da würde ich sagen, also es kommt auch noch, ist das zweite Bier, ist das erste oder das dritte? Das ist vielleicht erstmal scherzhaft. Aber ich würde sagen, dass ich mich mit den Arbeitsumfeldern von Menschen beschäftige, damit sie ein Umfeld vorfinden, in dem sie gute Arbeit leisten können. Und das führt mich so ein bisschen zu dem, was wir uns auf die Stirn geschrieben haben bei der Combine. Wir sagen, dass inspirierende Umfelder Raum für Erfolg schaffen. Und wir versuchen in den Unternehmen oder auch in Stiftungen, in allen Organisationssystemen inspirierende Umfelder zu schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen, um dann, wenn sie da sind, ein gutes Umfeld zu finden, um dann gute Arbeit zu leisten. Ist so, sagen wir mal, eine Mischung aus Personalwelt, wie du gesagt hast, und Arbeitswelt. Eine Schnittstelle, die sehr robust und sehr weltlich und klar ist, weil das Bedürfnis, ein gutes Arbeitsumfeld haben, ist ein riesiges und auch ein sehr pragmatisches, nicht immer nur ein kopflastiges Tun, sondern ein sehr pragmatisches Tun.
Wir kennen uns ja schon so ein bisschen und wenn man dich kennt, weiß, du bist ein wahnsinnig umtriebiger, sehr, sehr zugewandter, offener, kundenorientierter Mensch mit einer sehr, sehr starken Strahlkraftpersönlichkeit. Da habe ich gedacht, Mensch, irgendwas muss den Matthias ja treiben, dass er sozusagen gerade in diesem Bereich so aktiv ist. Was treibt dich?
Also reingetrieben hat mich tatsächlich im Studium, dass ich da schon Arbeitspsychologie studieren durfte an der Fernuni Hagen, viele, viele Jahre und Winter zurückliegend. Und ich habe dann tatsächlich mal eine Anzeige gelesen, als es hieß, Ernst des Lebens und verdien mal Geld, vom Quickborner Team. Das werden viele Personaler kennen, weil das Quickborner Team in seinen Ursprüngen so diese Metaplanung erfunden hat und viel über Beteiligung in Veränderungsprozessen nachgedacht hat und auch Personalbereiche arbeiten ja sehr gern mit der Metaplanung und versuchen damit so ein bisschen auch Beteiligung und kreative Prozesse zu steuern. Und da habe ich mich beworben und dann kam mir auf einmal in dem Moment sofort meine Erleuchtung und da hieß es, viele Menschen gehen sehr unbewusst mit ihren räumlichen Arbeitsumgebungen um. Und man nimmt das alles gegeben und man hat dann einfach, man kommt dahin in eine Arbeitsumgebung mit Tischschrank und Stuhl früher. Also mein erster Arbeitstag war am 15. April 1995. Und da war die Arbeitsumgebung einfach noch nicht richtig durchdacht. Man hat sich damit beschäftigt. Und mir ging dann auf einmal, also dein Herz auf, als es geht, mit einiger guten Konzepten Menschen eine bessere Arbeitsumgebung zu geben, indem sie einfach auch besser miteinander kommunizieren können, sich wohler fühlen. Das hat sich nicht geändert in den letzten Jahrzehnten, darf ich auch mein Tun ja sagen. Und das ist immer, was mich bewegt, weil es so ein Zusammenspiel aus Fläche ist und Räumen und aus Menschen in diesen Räumen. Und das ist der spannendste Moment im Berufsleben, wo man sagt, wo drin, in welcher Fläche arbeiten eigentlich Menschen? Wie arbeiten sie? Wie kommunizieren sie? Und können damit gute, zufriedenstellende Arbeit leisten. Und das auch im 30. Jahr meines Berufslebens bin ich davon immer noch ganz begeistert. Genau diese Schnittstelle zu besetzen.
Und gerade weil du so lange dabei bist, jetzt gehen wir doch einfach mal diesen Prozess durch. Ich will mir einfach mal vorstellen, da ist irgendeine Geschäftsführung, vielleicht ist da so ein Geschäftsführerpersonal oder ein Vorstandpersonal oder ein Facility Management Kopf mit irgendwie People, Head of People and Culture. Die schlagen da irgendwie bei euch auf. Ja, mit was für einer Fragestellung schlagen die bei euch auf? Meistens fängt es ja irgendwie so an, die kommen nicht weiter, die haben ein Thema, sagen, wir wollen irgendwie die Welt neu erfinden. Könnt ihr uns helfen? Erzähl mal, wie das so läuft, dieser Erstkontakt.
Also vielleicht erstmal, wie es früher war bei den Erstkontakten, da hieß es immer, wie viel Quadratmeter brauchen wir eigentlich in einem Neubau? Und wie groß muss ein Raum sein, damit es funktioniert zu arbeiten? Das war also eher mechanistisch. Und unser Ansprechpartner, der auf uns zukommt, war meistens der Leiter der Organisation, Bauabteilung. Das müssen wir heute auch noch machen. Aber heute ist die erste Ansprechpartner häufig eher HR, also Personal, und sagen, wir müssen anders arbeiten. Wir haben ganz andere Prozesse. Wir haben eine ganz andere Arbeitsmittel mittlerweile und Erwartungshaltung an Kommunikation und Begegnung. Und wir haben das Gefühl, dass das bei uns heute so nicht funktioniert. Und dann ist die Frage, wie können wir räumliche Umgebungen, die Ausstattung verändern, damit diese Kommunikation, auch der Abbau von Hierarchie, den man ja sehr gut sehen kann in manchen Büroformen, Also je höher, desto größer und desto lederner sind Stühle und desto hölzerner sind Tische und so etwas flapsig formuliert. Und wie können wir diese Hierarchie in dem Raum etwas relativieren? Immer mit natürlich dem Parallelprozess, dass wir auch in der Kultur anders arbeiten wollen und vielleicht auch andere Augenhöhen in den Hierarchien herstellen. Und diese Anfrage ist jetzt, was können wir machen, damit wir das, was wir eigentlich in unserer Organisationskultur und in unserer Arbeitskultur anstreben, auch räumlich fundamentieren und sichtbar machen. Und auf einmal wird eben auch klar, dass wir sehr viel über, wir können über eine andere Kultur nachdenken, wir können auch über Führungsleitbilder, die werden sehr schnell natürlich auch geschrieben, aber sie sind ja nicht greifbar, sondern sie appellieren an ein Verhalten. Und ein Raum kann das unterstützen oder konterkarieren. Und einer unserer wirklichen Leitsätze ist eben, Raum braucht Kultur und Kultur braucht Raum. Und diese Interdividenz, die ist es, die jetzt die Menschen eigentlich bewegt, zu sagen, wir müssen über andere Flächen nachdenken. Und eine ganz andere Dynamik hat es natürlich, wir wissen es, Corona liegt nicht weit zurück. Das hat unsere Arbeit revolutioniert, in dem Verhalten auch über Arbeitsort und über Arbeitszeit nachzudenken. Und heute gibt es die ganz große Frage, erstens, es sind nie alle Menschen mehr gleichzeitig im Büro. Wie nutzen wir die Flächen, die wir heute haben? Und wie können wir Menschen begeistern, ins Büro zu kommen, weil sie merken, dass sie dann einen anderen Nutzen, einen anderen Wert vorfinden in der Bürofläche als zu Hause, zu Abend vor der Kamera?
Also mal unter uns. Du brauchst ja auch keine Namen zu nennen. Hast du das Gefühl, dass diese Veränderungsbereitschaft, was den Blick auf Büro- und Arbeitswelt angeht, ist das ein Getriebenwerden von den Belegschaften, von neuen Generationen von Belegschaften, von neuen Arten des Arbeitens? Also man hechelt da eher so hinterher? Oder ist das ein proaktives Antizipieren von, was da jetzt in Zukunft kommen wird?
Also wenn ich sagen muss, wo liegt der Schwerpunkt, ist es bei eins. Also jetzt nicht so sehr das Antizipieren. Ich würde aber sagen, ich weiß gar nicht, das geflügelte Wort ist ja, halb zog es sie, halb sank sie hin. So. Und ich glaube, das ist eben, sind einerseits ganz wirtschaftliche Herausforderungen, die man hat und sagt, wir sehen irgendwie, dass die Fläche nicht genutzt wird. Wir sehen, dass wir uns nicht begegnen auf den Flächen. Und wie können wir da schnell oder auch nachhaltig, das muss kein Widerspruch sein, eine angenehmere Arbeitsumgebung haben. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir müssen unbedingt was ändern, weil wir jetzt sagen, wir antizipieren die Zukunft, sondern wir merken jetzt, dass bestimmte Erwartungshaltungen, die auch an Kulturen und in Leitbildern formuliert werden, einfach gegen, und ich sag's mal so sprichwörtlich, Wände knallen. Und aus diesem Wort wird häufig dann gesagt, jetzt müssen wir irgendwas tun, weil wir merken, da ist ein Widerspruch zwischen diesen hehren Bildern der Zusammenarbeit, zwischen dem Wunsch nach Agilität, nach Transformation. Und dann heißt es aber, wie kann sie stattfinden, wenn wir doch alle hinter Türen und Wänden uns, ja, ich will nicht sagen verstecken, aber doch immer die Tür hinter uns zumachen. Und trotzdem ist es nicht so, dass jetzt alle jubeln und sagen, dieses tätigkeitsorientierte Open Space und das Desk-Sharing, also. Aber wenn man mit den Menschen darüber spricht, was sie dadurch gewinnen, also andere Qualitäten in Flächen, andere Begegnungsräume, andere Ruhezonen, auch für analoges Arbeiten, ganz wichtig in dieser hyperdigitalen Arbeitsphase, dann ist häufig ein Verständnis da.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also du hast, so wie du eben dieses Plädoyer gemacht hast, so hast du die Herzen der Personaler und die rational denkenden Vertreter in irgendwelchen wichtigen Gremien für dich gewonnen. Dann kommt doch relativ schnell die Frage, Mensch Matthias oder Mensch Herr Pieska, wie würde denn so ein Projekt überhaupt ablaufen? Ja, also von diesem Initialkontakt bis hin die 5000 Mitarbeitenden ziehen ein und fühlen sich dann auch hoffentlich wohl. Was passiert da alles?
Das allererste ist, dass wir an einem strategischen Zielbild arbeiten. Und das ist eben nicht quantitativ, sondern das ist qualitativ. Dass wir sagen, was wollen wir eigentlich erreichen? Welche Kultur wollen wir wahrnehmbar haben? Welches Leitbild lässt sich 1:1 konsequent auch auf Raum und Arbeitsumgebung übertragen? Das nennen wir sozusagen den strategischen Workshop, der mit Planungsleitbildern erstmal arbeitet und nicht sofort sagt, wir halbieren die Fläche oder wir öffnen alle Räume. Und das ist das Bild, das dann durch das ganze Projekt tragen sollte. Und da investieren wir, und ich empfehle sehr, da auch Zeit zu investieren, weil es den Reifegrad einer Entscheidung, was Raum und Arbeitsumgebung angeht, fundamental erhöht. Und auch da, ich wage mal im Englisch zu sprechen, wir sagen dann dieser Dreiklang aus Bricks, Bytes und Behavior, also aus Fläche, Standardisierung, IT und Verhalten und Kultur. Nur in diesen Dreiklang geht die Veränderung. Und das ist eins von den dreien auszulassen, wäre fatal. Also erst die Leitplanken, strategisch. Dann Bedarfe erheben. Deswegen empfehlen wir sehr, eher mit so User-Journeys zu arbeiten und eben zu sagen, wie arbeitet ihr eigentlich? Also was ist das, was ihr braucht, wenn ihr bestimmte Situationen in der Arbeit habt? Wie sehen eure Muster der Arbeit aus? Und auf einem hohen Niveau gibt es nur 4 Muster. Auf einem hohen Niveau, die steht entweder aus der konzentrierten Arbeit, aus der kommunikativen Arbeit, aus der kollaborativen Arbeit, also Zusammenarbeit mit mehreren Menschen, und aus Gemeinschaftsgedanken, also informelles Meeting etc. Und darüber versuchen wir, die Menschen mitzukriegen und zu fragen, welche Art Patterns of Work habt ihr eigentlich aus diesen 4 Klang, in welchen Anteil? Und dann kommen wir mit unserer Erfahrung und andere auch und können dann sagen, aus diesen Anteilen wollen wir diese Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Das ist immer noch nicht zu sagen, du sitzt auf 12 Quadratmeter im offenen Büro und der andere sitzt auf 20 Quadratmeter im geschlossenen Büro, sondern wir sehen erstmal die Anteile, die die Arbeit prägen, und gucken, wie die am besten dann erfüllt werden. Also was ist Kommunikation? Was ist Projektzusammenarbeit? Wie zeigt sich Gemeinschaft in einem Unternehmen oder in anderen Organisationen? Aus diesem Vielklang, den reduzieren wir dann, indem wir sagen, was heißt es dann für Arbeitstische? Wie viel brauchen wir davon? Für wie viele Menschen? Und was sind die komplementären Umfelder in Besprechungsräume, in Rückzugsräume, in analoge Ruheräume, in Pausenräumen etc.? Und daraus entsteht ein Gesamtbild. Und wenn wir dieses modulare Bild aufgebaut haben, empfehlen wir erst dann anzufangen und sagen, das brechen wir jetzt runter auf eine klare Belegung oder auf ein Umbaukonzept etc. in den Bestandsflächen und dann sofort in ein Layout zu transportieren, sondern erstmal die Qualität der Arbeit zu identifizieren. Aber nie zu früh in so eine Belegungsplanung zu kommen, in eine Raumprinzipfestlegung, weil das die Freiheitsgrade nimmt. Und ein Arbeitsumfeld besteht natürlich aus den mobilen Arbeiten, möglicherweise zu Hause, und aus dem Arbeiten im Büro. Und wir können das Büro nicht mehr alleine planen und denken, ohne nicht auch das mobile Arbeiten entweder zu Hause oder an dritten Orten sogar. Also in Cafés oder im Bahnhof oder in wunderbaren Parks denken.
Es kommt ja immer relativ schnell die Frage bei solchen Diskussionen. Man hat dann das Gesamtbild dieses Projektes vor Augen. Du hast jetzt unzählig viele Projekte schon gemacht. Gib mal so ein Gefühl für einen kleinen Laden oder einen mittelgroßen Laden oder einen ganz großen Laden zwischen, man legt wirklich los mit so einem Projekt, was du eben beschrieben hast, bis dann sozusagen der entscheidende Punkt, ich weiß nicht, Übergabe an die Mitarbeiterschaft, ja, Einzug der Mitarbeitenden. Ist das eine Woche, wo du sagst, also du brauchst mindestens zwischen einem halben und einem Jahr? Ist das eine Sache, wo du sagst, ich brauche da 2 bis 3 Jahre für? Oder geht das auch, wenn es ganz schnell gehen soll, in 3, 4 Monaten?
Also mit allen Zeitspannen hast du recht. Wenn ich aber sage, ich entscheide mich für einen Neubau oder suche eine Möglichkeit eines Neubaus oder eine große Mietfläche, ich sage mal für 400, 500 Leute, dann dauert das seine Zeit für einen Neubau. Unter 3 Jahren kriegst du nicht hin. Also allein schon Planungsrecht herstellen und dann Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Bau, also 3, 4 Jahre. Das ist dann schon auch ein Zukunftsblick. Aber ich mache auch Projekte, wo wir im Bestand gar nicht viel ändern. Also wo wir darüber nachdenken, wie wir ohne in den Bestand groß einzugreifen, in auch jetzt gerade kostensensitiven Zeiten, eben nicht sagen, wir machen jetzt, ich bin jetzt etwas blumig, schöner Wohnen, ne? Und dann machen wir alles schön, haben einen schönen Barista und wir haben einen Kicker irgendwo und ich weiß nicht was, sondern wir wollen ja eigentlich, dass die Menschen besser arbeiten. Und dafür muss ich nicht immer den Bestand groß ändern. Und dann kann ich zwischen bestimmten Spielregeln, die man braucht, um anders zu arbeiten, ohne im Bestand etwas zu ändern, dann ist auch im halben Jahr, legen wir los. Nur, man muss immer sehen, wie konsequent wollen wir es umsetzen, welche bauliche, dann muss man leider sich darauf referenzieren, Substanz haben wir und wollen wir in Flächen bleiben oder wollen wir umziehen oder wollen wir eine radikale Modernisierung haben, und das macht die Zeitspanne aus. Ja.
Welche Rolle spielen Personaler oder die HR-Professionals oder die Vorstand, Personal in einer idealen Welt, in einem idealen Projektverlauf? Wann braucht dieses Projekt und was seitens der Personaler?
Ich wünschte mir, sie sind von Anfang an dabei. Weil Büroraum nie ein Selbstzweck ist. Er dient Menschen und Arbeitsprozessen. Und ich sage hoffentlich noch ganz lange. Ein Büroraum soll nie alleine nur Maschinen dienen. Menschen kommen ins Büro, um Menschen zu treffen. Und nicht Rechner und Bildschirme und Monitore. Und deswegen brauchen wir HR. Die Initiative kommt häufig, unsere Flächen sind nicht richtig genutzt, wir haben hier so einen Investitionsstau, jetzt müssen wir irgendwie was tun. Und der wirkliche sozusagen, das sagt, jetzt müssen wir was machen, kommt nicht selten aus Bauabteilung und Organisation. Aber wenn man dann sagt, das schaffen wir alle schon alleine und zum Schluss bei der Einweihung rufen wir nochmal HR an, wie wir da ein schönes Event hinkriegen oder sonst irgendwas, wäre natürlich echt fatal. Sondern wir müssen ganz früh die Menschen einbinden, weil das hat sich eben geändert. Es ist ein ganzheitliches Projekt. Bricks, Bytes, Behavior. Früher war es Bau und zum Schluss ziehen die Menschen ein. Jetzt ist es eigentlich etwas, was mit Menschen für Menschen entsteht. Der Bauprozess an sich, jetzt schlagen mich alle FM-Leute, der ist ja nicht so neu. Also der wird sich auch nicht groß ändern. Wir müssen irgendwann mal einen Flächenplan haben. Wir brauchen Ausbaustandards. Wir müssen die Wände bestimmen. Wir müssen Haustechnik festlegen. Alles mit BIM auch anders. Aber die Kerne sind gleich geblieben. Aber was völlig anders ist, dass wir sehr viel mehr für Menschen planen und mit Menschen. Und diese Veränderung ist ja schon eine Veränderung. Also diese räumliche Veränderung ist auch immer gleich ein Change-Prozess. Und ich bin ganz dankbar, weil nicht selten wird jetzt sofort auch ein Personalvorstand oder ein HR-Bereich mit reingeholt. Und trotzdem habe ich manchmal, also merke ich manchmal, wie der Mund dann aufgeht und sagt, alter Falter, das ist ja echt eine Aufgabe, vor der wir stehen. Und da bin ich jetzt für HR noch gar nicht. Ich habe jetzt gerade mein Leitbild fertig und ich habe mein Führungskräfteideal voll und die Soft Skills für 2030 habe ich auch schon definiert. Aber wow, wir brauchen ja jetzt ganz faktische Veränderungen. Wir müssen jetzt Menschen mitnehmen für ein anderes Arbeiten. Ich muss jetzt eine Führungskraft darauf vorbereiten, dass sie vielleicht ganz anders mit Menschen arbeiten muss, die in Sharing sitzen oder tätigkeitsorientiert sind. Und da merke ich manchmal, das ist echt schon robust, pragmatisch, schnell und nicht ganz sophisticated. Jetzt machen wir mal so ein Leitbild und das gucken wir mal. Jetzt bin ich ganz flapsig, das wird dann in den Fahrstuhl gehängt und auch im Eingang und so weiter. Und hier sind wir ganz nah an der täglichen Arbeit und damit auch der täglichen Veränderung im Umgang miteinander. Sowohl mit Führungskräften, von Führungskräften, aber auch von zuführenden Kräften für Führungskräfte. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel immanent wichtig.
Vom 10 Jahren hätten wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wie die Bürowelten heute aussehen. In die Zukunft geblickt, wird sich das, was wir heute so überall einführen, wird das vielleicht in 10 Jahren auch wieder komplett anders sein?
Es wird Veränderungen geben, ist gar keine Frage. Und die Maschine und die künstliche Intelligenz und was wir alles haben, wird immer mehr unsere Arbeit beeinflussen. Was heißt das? Aus meiner Sicht, umso mehr müssen wir uns bewusst machen, was Menschen denn noch leisten sollen und können in Ergänzung und zum Unterschied mit Maschinen, Laptops, KI und sonst irgendetwas. Und vor diesem Hintergrund brauchen wir also vernetztes Denken mit Menschen. Unter Maschinen geht es vielleicht. Brauchen wir also Flächen, in denen Menschen Empathie entwickeln können? Wir brauchen Flächen, wo wir uns vernetzen können, und zwar physisch in Präsenz oder Hybrid. Und vor diesem Denkmal, glaube ich, gehen wir nicht wieder zurück in eine Zellenraumstruktur, wie wir es nennen, also Einzel- und Doppelbüros, als alleiniges Merkmal, sondern es kommt auf diese Mischung drauf an. Jetzt merken wir, wie zerklüftet ein Alltag ist zwischen digital, virtuell, physischer Präsenz. Das wird nicht weniger werden. Aber wenn wir an Hoffnung haben, und ich sage mal so, ich hoffe sehr, ich glaube an das Analoge, meine persönliche Meinung, dass wir Menschen immer noch irgendwie die Dinge in der Hand haben und nicht die Maschinen, dann brauchen wir Räume, die diesen analogen Zwischenmenschlichen dienen. Das ist mein Merkmal von, ich glaube, das ist verlässlich. Aber wie die Anteile sich verschieben, das kann ich sag mal, zum Glück nicht sagen.
Du hast so viele Projekte gemacht und da sind sicher auch Dinge mal völlig in die Grütze gegangen. Kannst du dich erinnern an den größten, eklatantesten Fehler, den vielleicht gar nicht du, aber den ihr gemacht habt? Und Teil 2 der Frage dann, wie habt ihr das dann geheilt, diesen Fehler?
Also auf den Weg irgendwo hin habe ich bestimmt, und ich denke gleich nochmal weiter nach beim Reden, bestimmte Fettnäpfchen und auch Fehler gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir im Ergebnis etwas abgeliefert haben, wo wir sagen, also hier ziehen wir gleich wieder aus oder hier haben wir nach 3 Tagen Einzug, bauen wir schon wieder um oder hier laufen uns die Menschen weg und kommen erst gar nicht ins Büro. Da soll nicht zu, also gar nicht fehlerfrei klingen, aber im Ergebnis haben wir, glaube ich, noch nie einen richtig katastrophalen Fehler gemacht. Aber auf dem Weg dahin haben wir schon auch manchmal Menschen überfordert, Zukunft vorauszusehen oder sie mitzunehmen in einer neuen Arbeitsumgebung, wo man dann sagt, wir sind vielleicht schon sicherer in unserem Zielbild. Da sind immer wieder Herausforderungen neu. Wie kriegt man Menschen dafür begeistert, an einer veränderten Arbeitsumgebung mitzumachen, wo sie selber noch nicht genau wissen, in welche Richtung es geht? Zum Beispiel auch bei diesen Fall des Sharing-Ratio, das ist ja eine sehr emotionale Frage. Also wie viele Tische habe ich eigentlich für meine ganze Anzahl Mitarbeitenden? Habe ich auch noch nie daneben gelegen, wo man sagen kann, alle mussten wieder nach Hause, weil sie nicht genügend Arbeitsplätze hatten und jetzt waren doch mehr da als geplant. Da sind wir mittlerweile ganz erfahren und haben auch ganz gute Ergänzungsarbeitsorte, die dann eben auch als Puffer dienen.
Um es mal persönlich zu machen, ich meine, du beschäftigst dich seit mehreren Jahrzehnten mit diesem Thema. Du bist in einer Rolle als Geschäftsführer, wo du dir selber dein Arbeitsumfeld gut gestalten kann. Matthias, beschreib mal dein Arbeitsumfeld, deine persönliche Arbeitswelt. Wie sieht dein Workplace aus?
Also auch da Rückgriff in die Historie. Die Zeitungsanzeige vom Quickborner Team war 1994, wir haben keine festen Arbeitsplätze. 94. Quickborner Team. Das fand ich so geil, dass ich mich da beworben habe, als ich der Liebe wegen von Flensburg nach Hamburg zurück wollte. Deswegen war ich von Anfang an als Rookie immer in einem Sharing-Konzept. Jetzt als Geschäftsführer, wenn ich im Büro bin und nicht Podcast mache oder laute Telefonate führe, sitze ich im offenen Raum und am liebsten in der Nähe des Kopierers, weil da immer mal doch Leute hingehen und dran vorbeigehen. Und dann kommen wir immer schnell ins Gespräch. Da bin ich, und ich kann das aber, ich kann mich da konzentrieren, das kann nicht jeder. Und da habe ich halt eine Gabe, die ich dann auch einsetze. Also ich sitze ganz im offenen Raum und mit meinen Mitarbeitern, aber ich komme immer auch in ein Gespräch, ich gehe in den Think Tank. Und ich bin viel unterwegs. Also ich will unsere Beratungskunden, wir alle wollen die nicht aus der Ferne irgendwie diagnostizieren, wir müssen das einatmen. Und ich bin da ein mobiler Arbeiter und ich arbeite gerne im Zug. Das Einzige, was ich nicht tue, ich arbeite nicht im Flugzeug, da schlafe ich, das habe ich mir angewöhnt, das kann ich zu jeder Zeit, fliege aber nicht mehr so viel. Aber ich bin total inspiriert beim Arbeiten, wenn mich um mich herum was passiert, auch wenn Landschaften an mir vorbeirasen. Aber ich weiß es zu schätzen, manchmal auch mich zurückzuziehen und dann brauche ich überhaupt keinen Fernblick. Ich bin in der Monotonie ganz kreativ. Also wenn ich in einer Klosterzelle wäre, dann könnte ich ganz gut Ideen entwickeln. Wichtig ist eben, von sich heraus würde ich jedem Menschen mitgeben, auch Personaler, dass wir sagen, diese Vielfalt ist es, die Büro, also inspirierende Räume, Umfelder für zum Erfolg machen. Und dass wir eben nicht drauf gucken, wir sagen auch, lass uns mal über Workstyles nachdenken und über Personas, ne? Dass wir dann eben wirklich nicht sagen, es gibt den einen Mitarbeiter und der ist es und das ist stromlinienförmig. Ist ja nicht mehr so. Zum Glück, gestern war Tag der Diversity-Tag. Wir haben unterschiedliche Charaktere, Lebensentwürfe und Phasen im Leben. Und das ist es, was wir berücksichtigen müssen. Das ist gar nicht so schwer, weil wir nicht jeden Einzelnen bedrücken müssen, aber zumindest bestimmte Typologien von Menschen.
Jetzt machen wir mal eine herausfordernde Geschichte für dich. Wir haben nämlich am Ende diese Tradition, dass du als Gast immer deine Botschaft in Richtung Personalwelten senden darfst. Also, was ist die zentrale, kurze, kompakte Botschaft des Matthias Pietzka zu dem Thema, über das wir uns unterhalten haben?
Also ich glaube, dass erstens, die Flamme der Leidenschaft weiterzutragen bedeutet, dass man selbst für ein Thema brennt. Und das ist in Büroplanung und Führungsfragen und auch Führungsleitbildern müssen, glaube ich, die Menschen, denen man diese Bilder zur Verfügung stellt, merken, dass man sie selber lebt und nicht einfach nur der Weitertragende einer Idee ist. Das würde ich mir wünschen, dass diese Nähe und diese Leidenschaft tatsächlich gerade bei Themen der Veränderung auch bei dem und derjenigen brennt. Das wäre das eine. Und das zweite ist, ich habe mal gelernt, dass wie entsteht intrinsische Motivation bei Menschen? Und das sind drei Faktoren, die intrinsische, es ist alles Komma und Semikolon, das ist immer noch ein Satz, ne? Das ist nur für die Redaktion. Intrinsische Motivation entsteht durch Zusammengehörigkeit, durch Autonomie und durch Kompetenzerleben. Diese drei Dinge sind es. Und wenn wir darüber nachdenken, sowohl in mitmenschlichen Prozessen wie bei Raumplanung, wo diese drei Dinge zum Leben erweckt werden und wahrnehmbar, sind Menschen intrinsisch motiviert. Und wenn sie das sind, dann arbeiten sie gut. Dann fühlen sie sich wohl, dann sind sie gerne auch im Büro oder da, wo sie sind. Und deswegen würde ich den HR-Menschen gerne mitgeben, brennt für diese Idee, seid spürbar, dass das nicht nur eine Information ist, die weitertragt und guckt immer, wie können Menschen Zugehörigkeitsgefühl entwickeln, ein Kompetenzerleben entwickeln und für sich eine Autonomie.
In der Vorbereitung bin ich gestolpert über ein wunderschönes Zitat, was so gut hierher passt, dass ich es mit dir teilen möchte. Es ist der Satz, das Büro ist die Heimat des Geistes. Und das hat kein Geringerer gesagt als der ehemalige britische Premier Winston Churchill. Und du, lieber Matthias, hast uns sozusagen die letzte halbe Stunde sehr, sehr schön in deinen, aber auch in den Geist dieser Bürowelten einblicken lassen. Ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Matthias Bietzka von Combined Consulting.
Vielen Dank. Ich habe mich gefreut, Rede und Antwort zu stehen.
Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Einfach dort abonnieren, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nicolas Buchs.